Hey du, na, alles klaro bei dir? Zuerst einmal herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Alex Schmidt am Mikrofon. Den Beginn der heutigen Sendung markiert eine Andacht aus alter Zeit. Diese Andacht wurde von einem Mitglied der sogenannten Bekennenden Kirche zum 4. Advent 1937 geschrieben. Einige Informationen zu der Bekennenden Kirche gibt es hier natürlich auch gleich dazu. Ich zitiere eine promovierte Historikerin und auch andere recherchierte Quellen. Dr. Anke Silomon hielt im Sommer 2015 in Büssau in der Uckermark einen Vortrag zur Geschichte der Bekennenden Kirche. Die deutschen Protestanten, die vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus die Grundlage für verhaltenen oder offenen Widerstand von Christen bildeten, waren zum Beispiel die Anhänger der dialektischen Theologie des Schweizer Theologen Karl Barth. Sie betonten die Gültigkeit der Königsherrschaft Christi in allen Lebensbereichen. Folgerichtig wandten sie sich gegen eine Eigengesetzlichkeit der Politik und forderten die Orientierung des menschlichen Rechts am göttlichen Recht ein. Sie waren zumeist Reformierte und schlossen sich während der nationalsozialistischen Herrschaft in der Bekennenden Kirche zusammen. Sie taten dies in Abgrenzung von den deutschen Christen, die gefördert von den Nationalsozialisten die Leitung der deutschen evangelischen Kirche übernahmen. Der Widerstand der Bekennenden Kirche war aber zunächst kaum oder gar nicht politisch begründet, sondern diente der Wahrung der theologischen Grundlagen der deutschen evangelischen Kirche, also des christlichen Bekenntnisses, und richtete sich gegen die von den deutschen Christen beherrschten Kirchenleitungen. Es gab in der Zeit auch den sogenannten Bonhoeffer Kreis, der sich donnerstagnachmittags in Dietrich Bonhoeffers Elternhaus traf, um vor allem die Frage zu diskutieren, was christliches Leben sei und wie man sich unter nationalsozialistischer Herrschaft ethisch verantwortlich verhalten könne. Es wurden Informationen ausgetauscht und die Aktionen der Bekennenden Kirche geplant. In Zingst an der Ostsee, das gar nicht weit von der Insel Rügen entfernt ist, wurde ein Predigerseminar gegründet. Später wurde es nach Finkenwalde in der Nähe des heutigen Stettin verlegt. Hier lebten die jungen Kandidaten der Theologie wie im Kloster und wurden zu selbstständigen, kritisch denkenden und verantwortungsvollen Pfarrern. Dietrich Bonhoeffer war wohl das bekannteste Sprachrohr und eine der führenden Figuren der Bekennenden Kirche. Er übernahm beispielsweise die Leitung des Predigerseminars. Der Name Bonhoeffer steht für Zivilcourage, gelebtes Christsein und politischen Widerstand. Im Finkenwalder Predigerseminar wurde streng theologisch gearbeitet, Politik und Kirchenpolitik jedoch sorgfältig beobachtet und diskutiert. Der Druck von außen und damit die Versuchung, sich doch der Reichskirche zu unterwerfen, war für manche Vikare zu stark. Vor allem diejenigen, die das Seminar beendet hatten und nun allein in ihrer Gemeindearbeit standen, brauchten Unterstützung. Ihnen sandte Bonhoeffer regelmäßig Rundbriefe. In dem Rundbrief zu Weihnachten 1937 schreibt er: Die Jahresbilanz ist diesmal ziemlich klar und eindeutig. 27 aus eurem Kreise haben im Gefängnis gesessen. Bei manchen waren es mehrere Monate. Einige sitzen bis zur Stunde und haben den ganzen Advent im Gefängnis zugebracht. Von den übrigen wird nicht ein einziger sein, der nicht von dem immer ungeduldiger werdenden Angriff der antichristlichen Gewalten etwas in seiner Arbeit und in seinem persönlichen Leben erfahren hätte. 1937 wurde das Seminar polizeilich geschlossen, die Arbeit aber im Untergrund fortgesetzt. In den Gottesdiensten der Bekennenden Kirche wurde das gemeinsame Sprechen des Glaubensbekenntnisses und des Vaterunsers eingeführt. Das Abendmahl wurde im Gottesdienst nicht mehr im Anschluss an ihn gehalten. Christliches Leben sollte gelebt werden, wie Bonhoeffer es im Predigerseminar praktiziert hatte. Die Verkündigung sollte auf dem Fundament von Glauben und Kirche, Jesus Christus, in der Bibel fußen. Wer an den Pfarrkonventen der Bekennenden Kirche teilnahm, erhielt dort wichtige Informationen über Verhaftungen, Ausweisungen und Behinderungen von Mitgliedern der Bekennenden Kirche während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Fürbittenliste, also eine Gebetsliste, die manchmal von einem Pfarrer der bekennenden Kirche verlesen wurde, umfasste teilweise über 100 Namen. Am 19. Dezember 1944 schrieb Dietrich Bonhoeffer seinen letzten Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer, in dem er unter anderem betonte, dass ihm seine Angehörigen immer nahe seien und er sich nicht verlassen fühle. Bonhoeffer legte diesem Brief das Gedicht »Von guten Mächten wunderbar geborgen« bei und schrieb dazu »Als Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister«. Er beschrieb seine Gefühle im Gefängnis der Gestapo, fern von den geliebten Menschen. Und jetzt bringen wir den historischen Text der Andacht von 1937.
Text zum 4. Advent 1937. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Frauen geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er. Jesus fällt hier ein doppeltes Urteil über den Täufer. Er spricht von seiner hervorragenden Stellung, die er unter allen Menschen einnehmen darf, und zugleich von der ungemein scharfen Grenze, die für seine Person gezogen ist. Größer und wichtiger kann der Dienst eines Menschen nicht sein, als der gerade dem Täufer aufgetragene, den Weg zu bereiten für den Herrn aller Welt. Er ist der Herold, der dem König aller Könige vorausziehen darf. Aber während noch seine Bußworte lauten Verfahrenklängen gleich auf den nahenden König hinweisen, ist dieser selber schon gekommen. Und seine Gegenwart bedeutet Rettung und Heil für jeden Menschen, der auf ihn blickt, auf sein Wort hört und ihm glaubt. Wer diesem Könige zujubelt, und zwar mit seinem Herzen, der ist über den Täufer hinausgewachsen. Dieser steht an der Schwelle zum Reiche Gottes. Unser köstliches Vorrecht ist es, dass wir durch Christus ins offene Himmelreich hineingehen dürfen. Es ist nämlich keine Frage, wer den größeren Vorzug hat, derjenige, welcher im Vorzimmer sitzt und die Stimme des Arztes nur von ferne hört, oder derjenige, welcher vor ihm stehen darf und durch ihn Hilfe findet. Und da ist es gleichgültig, wie lange der Arzt schon an uns gearbeitet hat, wenn wir nur vor Jesus als dem Arzt für unsere Seele Stille halten, wenn wir uns nur ganz seiner treuen Pflege hingeben. Der Kleinste im Himmelreich hat immer noch unendlich viel voraus vor dem, der draußen steht. Lasst uns denn aus diesem Schriftwort heraushören, wie groß der Reichtum ist, den Gott uns durch Jesus Christus zugedacht hat. Achte diesen Reichtum niemals gering. Mit Christus fallen die Würfel über dein ewiges Schicksal. Herr, unermesslich groß ist deine Gnade, dass wir an deine Hand sicher und selig unseren Weg ziehen dürfen. Mache uns stark, dass wir mit dir verbunden bleiben, alle Tage bis zur letzten Stunde hin. Amen.
Dass die beiden Worte im engeren Sinn gar nicht in der Bibel vorkommen, Weihnachten und Advent? Wussten Sie, dass wir das Bild des Weihnachtsmannes mit weißem Bart, rotem Mantel und weißem Pelz der Firma Coca-Cola verdanken? Wussten Sie, dass früher an Weihnachtsbaum keine Kerzen, sondern nur Äpfel hingen? Dass bis ins 18. Jahrhundert hinein der Weihnachtsbaum nur in den Häusern der wohlhabenden Oberschicht vorkam, da Nadelbäume sehr teuer waren? Wussten Sie, dass der Nikolaus ursprünglich ein Bischof in Myra in Lykien in der heutigen Republik Türkei war? Dass bis ins 19. Jahrhundert die Kirche den Weihnachtsbaum abgelehnt hat, weil er heidnischen Ursprungs ist und erst am Ende des 19. Jahrhunderts die Kirche den Baum in das christliche Brauchtum aufnahm? Wussten Sie, dass es Weihnachtsbäume mit Kerzen erst seit 1611 gibt? Dass Gott sich sozusagen für Windeln als Erkennungszeichen seines großen Auftritts entschieden hat? Wussten Sie, dass die Adventszeit ursprünglich eine Fastenzeit war, in der nicht aufwendig gefeiert werden durfte? Und dass der Tannenbaum keine Nadeln, sondern Blätter hat? Die Nadeln sind nämlich winzige, eingedrehte Blätter. Es folgt eine etwas andere, nachdenkenswerte Weihnachtspoesie. Das könnte auch ein wenig in unseren Alltag hineinsprechen. Der moderne Text stammt von Gerhard Schöne. Die ursprüngliche Fassung des historischen Lieds ist ja bekanntlich von Paul Gerhard aus dem Jahr 1653. Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Was habe ich, was bring ich dir, das du mir hast gegeben? Mein Geist so wirr, mein Mut so klein, mein Herz ein schwerer Wackerstein, wird dir nicht mehr gefallen. Mein wacher Sinn hat sich beschränkt, aufs liebe Geld verdienen, das Leben, das du mir geschenkt, besteht nun aus Terminen, es fehlt ihm Leichtigkeit und Schwung, und trotz Lebensversicherung ist es geplagt von Ängsten. Ich sehe dich mit Zweifeln an und will mich von dir wenden. Das Geld, das ich dir geben kann, klebt fest an meinen Händen. Eine kleine Spende bringe ich dir, dann ist's Gewissen still in mir und ich kann besser schlafen. Ich lieg in tiefer Todesnacht, kein Traum will mehr gelingen, hab Tür und Fenster zugemacht, der Mund mag nicht mehr singen. O Gott des Lebens, hol mich raus, brich ein in dieses tote Haus und mach es hell darinnen. Das war Weihnachtspoesie, die nachdenklich stimmt. Den modernen Text schrieb Gerhard Schöne. Die ursprüngliche Fassung ist von Paul Gerhard aus dem Jahr 1653. Es ist übrigens mein persönliches Lieblingslied zur Weihnachtszeit. Hören Sie jetzt das Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« mit dem Kammerchor Next in kleiner Besetzung.
Der Autor des Buches Prediger im Alten Testament wollte mit Weisheit die Welt erforschen und gleichzeitig das Leben genießen. Er ließ große Häuser und Paläste mit riesigen Gartenanlagen bauen und füllte seine Schatzkammern. Er erfüllte sich jeden Herzenswunsch und badete geradezu in skandalösen Vergnügen. Doch am Ende stellte er fest: Es ist alles sinnlos und bedeutungslos. Das Auge kann sich niemals satt sehen und das Ohr kann nie genug hören. Prediger 1, die Verse 2 und 8. Das Bedürfnis, das Leben zu kontrollieren, ist tief in uns verankert. Es ist ein Erbe, das seit Äonen von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Der Wunsch, das Leben im Griff zu haben, treibt nicht nur viele Männer an. Die Angst, dabei zu versagen, sitzt uns allen dabei ständig im Nacken. Das Leben kontrollieren zu wollen, ist jedoch wie eine Abwärtsspirale. Es hält uns gefangen. Der Wunsch nach Kontrolle ist ein dauerndes Verlangen, das wir immer wieder von Neuem verspüren, sobald die kurzfristige Befriedigung wieder vorbei ist. Wir denken zwar, dass es Freiheit bedeutet, unser Leben zu kontrollieren, doch in Wahrheit führt Kontrolle uns immer weiter vom Leben fort. Diese Bürde brachte auch Andreas auf eines unserer Charakterwochenenden in Schottland mit. Von außen schien er ein harter Kerl zu sein, gut gelaunt, mit Vollbart und einem selbstbewussten Auftreten. Andreas führte erfolgreich sein eigenes Geschäft und lebte in zweiter Ehe, doch unter der scheinbar perfekten Fassade brodelte es. Der Druck, seinen eigenen Anforderungen genügen zu müssen, raubte ihm die Freude am Leben. Eines Nachts, nachdem wir gemeinsam eine Bergflanke bestiegen hatten, drückte ihm schließlich die eigene Last die Tränen aus den Augen. In der kühlen Dunkelheit vor dem Gipfelkreuz offenbarten die körperlichen Strapazen des Charakterwochenendes, dass er seinen inneren Anforderungen nie genügen konnte. Er erkannte, dass er sich auf einen Wettlauf gegen den Wind eingelassen hatte. Ich stellte mich zu ihm, nahm ihn in den Arm und begann zu beten. Eine starke Liebe zu Andreas erfüllte mich. Ich spürte, was dieser gestandene Mann in diesem Moment hören musste und sprach es laut aus. Du genügst. Hörst du mich? Du bist ausreichend. Du genügst. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich Andreas in dieser Nacht diese Worte sagte. Aber ich wusste in jenem Moment, dass diese Wahrheit tief in sein Herz verankert werden musste. Ich proklamierte deshalb diese Worte so lange, bis ich spürte, dass sie allmählich zu seinem Herzen durchdrangen. Mit gebrochener und leiser Stimme bat er schließlich Gott um Vergebung dafür, dass er ihm nicht glaubte, und beendete sein Gebet mit den Worten: Danke, dass ich genüge. Jesus erzählte seinen Jüngern einmal das Gleichnis von einem Sohn, der seinen Sehnsüchten freien Lauf ließ. Er forderte seinen Erbteil bei seinem Vater ein und zog in ein fernes Land. Er verschwendete sein Geld in der Hoffnung, sein Glück zu finden. Sein Vermögen wurde immer kleiner und sein Hunger immer größer, bis er schließlich in einem Schweinestall endete. Am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, entschied sich der Sohn, nach Hause zu gehen. Als sein Vater ihn kommen sieht, läuft er ihm entgegen, umarmt und küsst ihn und veranstaltet aus Freude über seine Rückkehr ein großes Fest. Doch nicht alle feierten mit. Der ältere Bruder des zurückgekehrten Sohnes blieb den Feierlichkeiten fern und schmollte. Er war beleidigt, dass sein Vater für seinen zügellosen Bruder ein Fest veranstaltete, während er, der immer fleißig und treu gearbeitet hatte, nie ein solches Geschenk erhalten hatte. Doch sein Vater suchte ihn und antwortete auf seine Klage. »Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.« Lukas 15, Vers 32. Fälschlicherweise wird diese Geschichte immer als das Gleichnis vom verlorenen Sohn bezeichnet. Denn eigentlich geht es um zwei verlorene Söhne. Der jüngere Sohn versucht in der Welt sein Glück. Sein Fehler bestand darin, dass er seinen ganzen Erbteil für Vergnügungen verprasste. Er lebte ausschließlich nach dem Lustprinzip. Als er schließlich zur Besinnung kam, kehrte er zu seinem Vater zurück. Der ältere Sohn dagegen blieb zwar bei seinem Vater, doch sein Fehler bestand darin, dass er versuchte, seine Bedeutung durch Arbeit zu verdienen. Er diente dem Leistungsprinzip. Beide Söhne wollten ihr Leben selbst kontrollieren. Beide aßen vom Baum der Erkenntnis und beide wurden enttäuscht. Von außen betrachtet sah der Weg des Elternbruders zwar besser aus, doch sein Weg war ebenso tückisch, denn es ist der Weg der religiösen Kontrolle. Als ich Pastor und Leiter einer Kirche war, konnte ich oft beobachten, wie Menschen durch Willenskraft versuchten, ihre Lust zu kontrollieren und im Zaum zu halten, um sich durch ihre Leistung Gottes Anerkennung zu verdienen. Sie waren wie der ältere Sohn. Sie hatten eine Beziehung mit Gott, sie gingen in die Kirche und wussten, was man als Christ tun und was man besser lassen sollte. Sie wurden zu Experten darin, sämtlichen moralischen Ansprüchen zu entsprechen. Auf diese Weise suchten sie ihren Wert bei Gott. Doch statt ihre Bedeutung vom Vater zu empfangen, wie es schließlich der jüngere Sohn im Gleichnis macht, wollten sie ihre Bedeutung verdienen. Und so klagten sie früher oder später bei Gott. »All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast.« Und diese ganze Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Lukas 15, 29. Während der ältere Bruder klagt, weil er glaubt, benachteiligt worden zu sein, merkt er nicht, dass ihm eigentlich schon alles gehört. Er konnte es bloß nicht für sich annehmen. Sein Vater sagte zu ihm, »Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir.« Lukas 15, 31. Der Wunsch, unser Leben, unseren Wert und unsere Bedeutung zu verdienen, ist tief in unseren Herzen verankert. Auch der Glaube an Gott befreit uns nicht automatisch davon. Häufig ändert er stattdessen nur unser Verhalten. Statt der Anerkennung von Menschen wollen wir uns Gottes Anerkennung verdienen und versuchen, durch gute Werke und einem kontrollierten Sündenmanagement unsere Stellung bei Gott zu sichern. Das Loch in unserem Herz wird durch religiöse Leistung jedoch nicht gefüllt. Im Gegenteil, religiöse Aktivitäten können unsere Sehnsucht nach wahrem Leben sogar verdrängen und ersticken. Je länger der Zustand unseres religiösen Eiferns anhält, desto mehr trocknet unsere Seele aus, bis unser nach außen hin geistliches Leben schließlich zu einem großen Schauspiel wird, hinter dem wir unser leeres Herz verbergen. Äußerlich versuchen wir zwar krampfhaft, fröhlich zu sein und gute Früchte zu produzieren, damit unsere Mitmenschen Gott erkennen, doch am Ende geht es uns wie Paulus, wenn er sagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7, Vers 19. Wir versagen an unseren eigenen Bemühungen. Je mehr wir durch unsere Taten Gott und den Menschen gefallen wollen, umso mehr werden wir das Gefühl haben, abgelehnt zu sein. Wir können unseren Wert nicht an unsere Religiosität hängen und hoffen, dadurch gerettet zu werden. Denn die Bestrebungen, mit Werken vor Gott bestehen zu wollen, werden immer umsonst bleiben. Wir benötigen auch keine äußere Beschneidung oder ein krampfhaftes Zurechtstutzen unserer Charaktere, damit wir weniger sündigen. Was wir brauchen, ist eine innere Erneuerung. Wir benötigen einen Ort, an dem unser Herz zur Ruhe kommen kann. Wenn wir jedoch meinen, durch das Vermeiden von Sünde oder durch gute Werke das Leben in Fülle und Anerkennung vor Gott finden zu können, werden wir früher oder später enttäuscht werden. Denn irgendwann wird diese fehlgeleitete Sehnsucht immer an einem anderen Ort wieder zum Vorschein kommen. Unser Durst wird nicht gelöscht, indem wir uns weigern, dreckiges Wasser anzurühren, sondern indem wir lebendiges Wasser trinken. Wir können uns dieses lebendige Wasser aber nicht durch gute Taten verdienen. Wir können es lediglich empfangen.
Das war der Abschnitt »Das dunkle Gefängnis der Kontrolle« aus Marcel Hagers Buch »Mann, unrasiert, wild, echt und berufen«. Wir hören uns bald wieder, wenn es dein Wunsch ist. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen. Und hier noch das Wort zum Sonntag. Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder Tag ist ein abgeschlossenes Ganzes. Ich bin Alex Schmidt. Ade.